Deutschlandfunk, Bücher für junge Leser.
Mit Tanja Lieske. Heute geht es um eine aufregende Busfahrt, um einen verstorbenen Zwillingsbruder, um ein Mädchen, das Gustav heißt, und um eine junge Kommissarin, die ziemlich viel mit Sherlock Holmes zu tun hat. All das in unserem Kritikergespräch, zu dem ich die beiden Journalisten und Literaturwissenschaftler Christine Knödler und Wieland Freund sehr herzlich begrüße. Sie sind mir zugeschaltet aus Berlin und aus München. Unser erstes Buch heute ist die Linie 912. Der Autor ist Thilo Röffert. Thilo Röffert, er wurde 1970 in Magdeburg geboren. Er ist Dramaturg, kennt sich auch mit Radio und mit Hörspielen aus, was, finde ich, man diesem Buch durchaus auch anmerkt. Frau Knödler, Linie 912. Wenn wir auf das Cover schauen, sehen wir 7 Fahrgäste vom Kleinkind bis zur alten Frau. Wir sehen einen bärtigen Busfahrer auf dem Cover. Was sind das für Leute? Was führt die zusammen?
Ja, dieses Cover von Maya Bohn zeigt tatsächlich die Protagonisten. Und wir sehen auf den ersten Blick, da mischen ganz schön viele mit. Denn 10-mal beginnt morgens um 7:30 eine Geschichte, die um 8:00 wieder zu Ende ist. All diese Geschichten spielen im Bus der Linie 912 oder laufen darauf zu. Und jedes Mal erzählt jemand anderes. Da ist Leon, der an dem Tag Geburtstag hat. Und dieser Geburtstag könnte blöder nicht anfangen. Da ist Nuno, Leons ehemaliger bester Freund, oder Tami, die sonst nie mit dem Bus zur Schule fährt. Sie alle sehen, erleben, denken, fühlen verschieden. Das gilt genauso für Baby Ruby, die gestresste Mama, Rubis Bruder Uland, der, so sagt er, von einem anderen Stern kommt. Ganz zu schweigen vom von und zu Mops von Welt, der für Chaos sorgt, und natürlich vom besten Busfahrer der Welt.
Ein Adelsmops ist mit dabei. Was Sie beschrieben haben, ist also eine Schicksalsgemeinschaft. Unfreiwillig sind diese Menschen zusammengekommen und es ist ein Episodenroman. In vielen Perspektiven wird erzählt. Geht das denn auf für Sie, Frau Knödler?
Ja, das geht schon auf. Für mich ist es in erster Linie ein Spiel, ein Experiment. Eben diese verschiedenen Perspektiven. Manche finde ich glaubwürdiger oder interessanter als andere. Also das Baby zum Beispiel, da dachte ich dann so, okay, da wird aus dem Experiment jetzt fast so was wie ein Schreibspiel. Wie würde wohl ein Hund darüber denken? Aber die Möglichkeit, die diese Art des Erzählens bietet, ist natürlich, dass sich die Leser sehr einbringen können. Denn es sind immer Anfänge von Geschichten und die kann jeder Leser, jede Leserin zu Ende erzählen.
Jetzt gibt es ja die Möglichkeit, Lücken zu lassen oder Lücken auch zu füllen. Also in einer Erzählung weiß man nicht genau, was passiert. In der nächsten ergänzt sich das dann. Das hat ja durchaus eine hohe dramaturgische Spannung. Wie würden Sie das denn sehen? Ist das jetzt eher schon ein Buch zum Selberlesen, zum begleitenden Lesen? Kann man es vorlesen? Wo sehen Sie denn die Zielgruppe?
Also ich sehe sehr wohl die Zielgruppe bei den Kindern selber. Das macht einfach Spaß, immer wieder Anlauf zu nehmen und sich immer wieder in eine neue Geschichte einzulassen. Aber ich glaube, es hat auch tatsächlich einen hohen Vorlesewert. Sie haben ja vorhin gesagt, dass Thilo Röffert ein Radio- und Theatermann ist. Das merkt man. Das ist sehr gesprochenes Wort, sehr, da nimmt es eine ganz eigene Fahrt und Dynamik auf. Und wie gesagt, dieses sich selber einbringen, zu sehen, alles zusammen ergibt erst die Geschichte, wenn wir uns zuhören, wenn wir aus verschiedenen Blickwinkeln auf diese Geschichten schauen, haben wir sehr viel mehr davon. Das hat viel mit Achtsamkeit und Aufmerksamkeit zu tun und auch ist so ein bisschen gegen unsere Schnelllebigkeit. Also das hat mir sehr gut gefallen, dass man in diesem Buch sich wirklich Zeit nehmen muss, einlassen muss und das aber auch sehr gewinnbringend und mit Genuss tun kann.
Gesprochene Sprache, sagen Sie, Herr Freund, stimmen Sie dazu? Ist das wirklich eine gesprochene Sprache?
Naja, da ist schon Stil im Spiel. Aber ich muss sagen, mir ist es nicht aufgestoßen. Das ist ambitioniert geschrieben, aber das hat ja auch jetzt formal nicht auf der Stilebene ambitionierte Vorbilder. Also mir ist sofort William Faulkners Schall und Wahn eingefallen, der ja auch eine Geschichte aus sehr, sehr verschiedenen Blickwinkeln präsentiert. Also hier wird nicht immer selber wiederholt, das ist nicht der Witz dabei, sondern der Witz, das sind die wechselnden Perspektiven. Eine selbe Sache wird aus verschiedenen Köpfen betrachtet und wir fühlen uns ein in verschiedene Erlebniswelten.
Gibt es sowas wie vielleicht eine einigende gemeinsame Botschaft, die wir als Leserinnen, als Leser am Ende mitnehmen sollen?
Also ich würde sagen, zusammen gibt das Ganze eine Geschichte. Und es gibt sozusagen die Wahrheit oder das, was wir erleben, hat sehr viele unterschiedliche Gesichter. Das wird ja fast schon auf dem Cover, aber eben auch beim Erzählen sichtbar gemacht.
Also Daumen hoch für Thilo Raffert, Linie 912. Illustriert hat Maja Bohn. Es ist erschienen im Verlag Klett Kinderbuch. Alle bibliografischen Angaben zu dieser Sendung finden Sie wie immer auch auf unserer Webseite deutschlandfunk.de. Hier lässt sich die Sendung auch nachhören. Autoren, die für Kinder schreiben, sind oft Multitalente. Das gilt auch für Andrea Schomburg. Sie ist vor allem bekannt als Kabarettistin und Lyrikerin, schreibt seit 2014 aber auch Kinderbücher. Ihr neuester Titel ist Herzensbruder, Bruderherz. Und die Bühne ist auch für diesen Roman sehr wichtig. Herr Freund, was passiert?
Ja, man kann wohl sagen, die Bühne ist ganz wichtig, denn die Bühne ist der Grund, warum sich Luise, die Heldin, zum ersten Mal von ihren Eltern emanzipiert. Sie will zur Theatergruppe und darf nicht. Also geht sie heimlich. Luise lebt in der Hamburger Vorstadt. Sie ist das Kind eines sehr bewusst lebenden Akademikerpaars. Und das heißt, auf Luise wird sehr, sehr gut aufgepasst. Manche Leute würden vielleicht auch sagen, sie ist das Kind von Helikoptereltern, die hinter jeder Ecke ein Unglück kommen sehen. Das allerdings hat einen Grund. Wie Luise im Verlauf der Erzählung selbst herausfindet, haben die Eltern Luises Zwillingsbruder bei der Geburt verloren. Und diese Entdeckung bringt auch Luise etwas durcheinander. In der Theatergruppe jedenfalls stellt sie ihren Klassenkameraden Viktor als ihren verlorenen Zwillingsbruder vor. Und das macht dann zwei Unwahrheiten in zwei getrennten Welten. Und das kann nicht unentdeckt bleiben.
Und das bringt ja Komplikationen mit sich. Sie lügt, das ist ein bekanntes Thema, ein bekanntes Motiv, verheddert sich dann in ihren Lügen. Und sie braucht sozusagen diesen Viktor, um sie zu erretten aus dieser Notlüge, dass sie einen Bruder hat. Und Viktor, der spielt da sehr beherzt mit, obwohl er ja anfangs als etwas introvertiert dargestellt wird. Haben Sie das alles so der Autorin abgekauft, Herr Freund?
Mir sind da keine Zweifel gekommen, zumindest nicht, was Viktor anging. Viktor hat ja seine ganz eigene Geschichte. Er ist das Kind einer alleinerziehenden Mutter, einer Krankenschwester, die obendrein im Schichtdienst arbeitet. Er hat eine kleine Schwester, um die er sich ständig kümmern muss. Und dieser Viktor, so kam es mir vor, ist ein Junge, der an diesen seinen Aufgaben wächst. Und deshalb ist er entsprechend reifer als Luise. Den habe ich als glaubwürdige Figur empfunden.
Ging mir auch so. Also ich habe Viktor auch als glaubwürdig empfunden. Ich fand aber auch ganz interessant, wie Andrea Schomburg mit diesem Thema des Lügens umgeht oder, wenn man es jetzt mal weniger moralisch betrachtet, des Geschichtenerzählens. Die Eltern erzählen eine Geschichte, weil sie ihre Tochter schonen wollen beziehungsweise verschweigen eine Geschichte. Luise erzählt eine Geschichte, weil sie unbedingt was machen will, von dem sie vermutet, dass die Eltern das verbieten würden. Das hat mir daran wirklich gut gefallen. Natürlich ist manches, wenn man so auf die Glaubwürdigkeitsprüfung, auf diesen Prüfstand stellt, nicht ganz glaubwürdig. Also die Eltern zum Beispiel, die sind schon, die Mutter, die ist dann schon sehr schnell sehr geknickt darüber, dass sie ihre Tochter so, ja, die Wahrheit vorenthalten hat und schluckt dann sehr schnell, dass die dann eben selber zur Tat geschritten ist. Aber ich glaube, darauf kommt es in diesem Buch auch wirklich an. Die eignen sich das Leben an, ihr Leben an, indem sie, also Luise zumindest, eine Geschichte erzählt, so wie sie es gerne hätte.
Ich habe es gelesen als Buch über Risikofreiheit, Aufpassen, Eltern, Kind, Erwachsenwerden und eben über diese Helikopter-Thematik. Und mir hat an diesem Buch ganz besonders gut gefallen, dass diese sogenannten Helikoptereltern, ich möchte mir den Begriff nicht zu eigen machen, also Eltern, die aufpassen, hier nicht diffamiert werden. Mhm. Die kriegen ein Motiv dafür, dass sie übervorsichtig sind. Und gleichzeitig sieht man auch, das sind Eltern, die sich kümmern, es kann viel schlimmer kommen. Und das hat mir sehr gut gefallen, weil mir die Diskussion um diese Helikoptereltern etwa in den Medien nicht so gut gefällt.
Also man wird ja eigentlich auch angehalten, als Elternteil immer präsent zu sein und aufzupassen. Und gleichzeitig, ja, soll man es dann auch wieder nicht. Das hat ja auch durchaus komische Züge. Zum Beispiel, wenn das Mädchen in die Jugendherberge fährt und der Vater packt ihr eine Strickleiter ein. Es könnte ja Feueralarm geben. Dann soll sie in der Lage sein, sich abzuseilen. Wie wichtig ist denn die Komik für das Ganze? Oder haben Sie sich auch amüsiert, frage ich mal so.
Also diese Strickleiter wird einfach irgendwann mal für den Plot gebraucht. Ansonsten ist das eigentlich keine Satire. Diese Versuche elterlicher Behütung sind stattdessen manchmal unfreiwillig komisch. Also unfreiwillig von den Eltern aus natürlich. Und das ist im Leben, glaube ich, wie in diesem Buch. Und da es Andrea Schomburg eben nicht darum geht, diese Eltern zu verurteilen, hilft diese leise, sanfte Komik, die nicht irgendwie Slapstick ist oder sowas, hilft diese Komik, die Eltern ein bisschen netter zu machen und keine Gefängniswärter aus ihnen zu machen. Das sind sie nicht.
Das stimmt. Sie haben einfach einen Grund, das zu machen, was sie tun. Komisch fand ich es nicht so sehr, sondern eher erfindungsreich. Und was mir auch sehr gefallen hat, die Kinder, die, wie die alle zusammenhelfen, also die Freundinnen von Luise zum Beispiel, die stricken ja alle an diesem Konstrukt mit, dass das dann aufgeht, dass die Lügen oder die Erfindungen dieser Geschichten der Luise zu dem verhelfen, was sie unbedingt will, nämlich da auf der Bühne zu stehen und mitzuspielen. Es ist nicht so was, wo man sich jetzt auf die Schenkel klatscht vor lauter Lachen, aber es ist sowas, wo man vielleicht sagt, okay, dahin führt es, wenn man diese ganze Helikoptergeschichte übertreibt. Was ich noch interessant fand, war, dass wir das ja schon mal hatten in der Kinder- und Jugendliteratur, zu sagen, Kinder müssen einspringen, weil Eltern ihren Part nicht wirklich übernehmen. Daraus ist eine ganze Reihe Problembücher entstanden. Das Erfrischende hierbei ist, dass es eben kein Problembuch geworden ist, obwohl die Problematik durchaus benannt wird.
Wir sprachen über Andrea Schomburg, Herzensbruder, Bruderherz, illustriert hat Dorothee Mahnkopf und erschienen ist dieses Buch im Tulipan Verlag in München. Ja, und damit kommen wir schon zu unserem dritten Buch heute. Die Autorin ist Lara Schützack. Sie ist eine der ganz großen Nachwuchstalente der Kinder- und Jugendliteratur, Jahrgang 1981, also noch relativ jung. Studiert hat sie Literaturwissenschaften in Potsdam. Sie hat ein Drehbuchstudium an der DFFB in Berlin absolviert und auch ein erster Kinofilm steht auf der Liste ihrer beträchtlichen Erfolge. Ebenso wie ein preisgekröntes Debüt im Jugendroman. Ihr erster Jugendroman und auch so bitterkalt hat ja 2014 den Oldenburger Kinder- und Jugendbuchpreis bekommen. Jetzt ist das zweite Buch da, es hat ein bisschen gedauert, aber es liegt vor uns. Es heißt Sonne, Moon und Sterne. Auf der Rückseite dieses Buches steht, warum die elfjährige Gustav Gustav genannt wird, weiß niemand so genau. Es ist für diese Geschichte aber auch nicht so wichtig. Frau Knödler, warum heißt Gustav Gustav und ist es wirklich nicht so wichtig?
Ja, das sind zwei sehr interessante Fragen. Kurz zum Inhalt, es ist Sommer, es sind Ferien. Gustav, die eben tatsächlich ein Mädchen ist, könnte die Welt oder zumindest der Sommer offen stehen. Doch das Gegenteil ist der Fall. Gustavs Welt bricht zusammen, nicht sehr laut, aber eben doch. Die Eltern brauchen Abstand voneinander. Der gemeinsame Dänemark-Urlaub wird deswegen gecancelt. Sand, der uralte Familienhund und Gustavs Vertrauter von Anfang an, schleppt sich immer müder durch die Hitze. Gustav muss sich außerdem mit einer Freundin in Krise rumschlagen und dann bekommt sie auch noch Busen, worüber sich ihre Eltern, Schwester, köstlich und ziemlich gemein amüsieren. Pubertät in jedem Alter, also das alles mitten in Berlin. Aber da sind ja auch Moon, der Neue in der Klasse, und viel anderes Neues, das wie ein Versprechen in der Luft liegt. Etwas, das sich jetzt schon in Gustavs Richtung aufgemacht hat, wie Lara Schützack schreibt. Und warum Gustav Gustav heißt, es steht ja nicht nur hinten auf dem Buch, sondern Lara Schützack hat es auch dem Buch vorangestellt als Vorbemerkung. Es scheint sehr wichtig zu sein und ich habe das so gelesen, dass Lara Schützack damit sagt, es spielt wirklich keine Rolle. Jemand kann Gustav heißen, kurze Haare und T-Shirts tragen und ein Mädchen sein und jemand kann lange Haare und Glitzerhosen tragen und ein Junge sein, so wie Moon. All das sind nur Zuschreibungen. Und dieses Spiel mit Erwartungen, mit Bildern, mit Identitäten und natürlich mit Übergängen, darum geht es meiner Meinung nach in Sonne, Moon und Sterne.
Also wir haben ja zwei große Themen. Das eine ist das Aufkeimen der Pubertät mit allem, was an innerer Unordnung damit einhergeht. Und wir haben die Zuschreibungen, wie Sie sagen, Frau Knödler, die sich durch Gender ergeben. Wie sind die denn gewichtet?
Ja, sie sind eben, und das ist, glaube ich, das sehr Besondere an diesem Buch, die spielen eine Rolle, aber sie sind nicht das Thema. Also es ist nicht auf etwas zugeschrieben, dass man sagt, seht mal hier, wie in diesem Falle jetzt, da verdient der Vater nicht das Geld, sondern die Mutter. Und Gustav sieht eben aus wie ein Mädchen und Moon sieht aus wie ein Junge. Das ist sozusagen der Hintergrundsound. Ich glaube, solche Sounds spielen bei Lara Schützack eine große Rolle. Sie arbeitet damit sehr. Aber es kommt eben auf was anderes an. Also schreckliche Vorstellungen, die Mutter würde jetzt dauernd Regale an die Wände dübeln oder sowas. Also dieses oberflächliche Zuschreiben ist es tatsächlich nicht, sondern eher so eine Bestandsaufnahme und das Ganze als Sprungbrett für Möglichkeiten dahin, wo man selber hinkommen will.
Ja, es ist ein wunderschönes Paradox. Hier ist etwas, es ist wichtig, dass etwas nicht so wichtig ist. Das hat mir sehr, sehr gut gefallen. Und dann entspinnt sich eine Geschichte von einer wirklich sommerlichen Temperatur. Man fühlt sich unheimlich wohl in diesem Buch. Es ist Sommer in Berlin, auch auf den Seiten.
Nun haben wir ja was, was wir auch schon bei Andrea Schomburg festgestellt haben, nämlich, dass die Eltern ihrer Elternrolle nicht so ganz gerecht werden. Das schafft Konfusion. Das schafft aber auch Freiräume. Sind wir hier sozusagen einem Trend auf der Spur?
Es wäre schön, wenn das ein Trend würde. Ich fände aber vor allen Dingen auch einen Trend sehr schön, wenn sozusagen der Schwerpunkt darauf gelegt wird, wie ist etwas erzählt? Und das ist bei der Lara Schützack sehr besonders. Herr Freund sprach ja schon von dem Sommer auf den Seiten. Das ist in der Tat sehr schön. Es ist aber auch sehr viel Melancholie auf diesen Seiten, aber eben nicht so eine bedrückende Traurigkeit. Dazu beobachtet Lara Schützack zu genau, dafür setzt sie ihre Worte auch zu genau. Und das ist also auch auf so einer sprachlichen Ebene wirklich was sehr Besonderes und auch fürs Kinderbuch finde ich ganz außerordentlich und gerne ein Trend daraus.
Haben Sie ein paar Sätze parat?
Ja, also ich sage jetzt mal tatsächlich den Schlusssatz. Als Gustav am nächsten Morgen aus dem Haus tritt, ist irgendetwas anders. Es ist genau dieser Tag, an dem der Hochsommer in den Spätsommer kippt. Das fand ich sehr schön, das macht tatsächlich eine Aussage über dieses Buch. Und besonders schön ist auch, dass das Cover das ja auch aufnimmt. Das ist kindlich, der Titel Sonne, Mond und Sterne ist natürlich das Kinderlied Sonne, Mond und Sterne. Also wir merken, wir sind an dieser Kindheitsschwelle zur Jugend, zum Erwachsenwerden, eben einfach dieser Übergang. Und deshalb ist auf dem Cover, sieht man die Moon ja auch noch so aus dem Bild flitzen. Man sieht sie wirklich auf dem Absprung.
Also sprachliche Qualitäten, die Sie sehr loben, Herr Freund, sehen Sie das genauso oder war das vielleicht doch an der einen oder anderen Stelle zu ausgestellt?
Nein, ich fand das überhaupt gar nicht ausgestellt, überhaupt nicht. Es ist wirklich ein ganz hervorragend erzähltes Buch mit einer Botschaft, dass etwas wichtig ist, was angeblich nicht so wichtig ist. Manchmal ist es anstrengend, denn es ist ja eigentlich nur eine Verkehrung. Das Mädchen hat halt Kurzhaare und der Junge lange. Eigentlich müssten wir weiter sein als das, aber wahrscheinlich sind wir das nicht und das hat also auch seine Berechtigung.
Es gibt ja immer wieder Debatten über Geschlechterrollen im Kinderbuch, gerade jetzt unlängst in der Süddeutschen Zeitung, die viele Titel ausgewertet hat mit zum Teil erschütternden Ergebnissen. Die Erlebniswelten für Jungen sind interessanter, breiter gefächert, bieten mehr Abenteuer als die für Mädchen. Ist dieses Buch eine Reaktion? Lesen Sie das so, Frau Knödler?
Ich lese es nicht als Reaktion tatsächlich, denn wenn es so wäre, dann stünde es sozusagen wie eine Botschaft vorne dran. Und es stimmt, es ist erstmal das Gegenteil. Aber in diesem Gegenteil, also was sonst typisch Junge ist, ist hier jetzt typisch Mädchen, was ja auch an Äußerlichkeiten festgemacht wird, ist tatsächlich trotzdem ein Fortschritt drin, der schon so gesettelt ist, dass man ihn eben nebenbei behandeln kann. Und ansonsten ist diese Erhebung natürlich, wenn man auf 70 Jahre schaut, das ist schon sehr holzschnittartig. Mich hat daran gestört, dass es die vielen guten Bücher, die es übrigens längst dazu gibt und die anderes erzählen, dass die vor lauter Auswertung der Daten einfach nicht vorkommen. Und man muss auch unterscheiden, sprechen wir von Genre-Literatur, da werden natürlich die ewig immer gleichen Rollen bedient oder wird was Eigenes, was Individuelles ausprobiert und zwar durch die Schreibenden, durch die Autorinnen und das macht Lara Schützack.
Wenn ich mich da noch einmal dazwischen schalten kann, also es gibt dieses Problem der blauen und der Rosenbücher, das ist aber ein Problem, das Sonne, Mond und Sterne dieses Buch gar nicht lösen kann. Denn Gustav ist ein Mädchen und das Problem liegt ja auf der Rezeptionsseite, vor allem bei den Jungen, die eben häufig keine Mädchenbücher anfassen. Und das ist bitter schade, aber leider eben immer noch so. Helfen könnten da vor allem, glaube ich, die Väter, die im doppelten Wort sind, besser vorlesen müssten, zum Beispiel ihren Söhnen dieses Buch.
Das ist ein Appell, dem wir uns sicher alle anschließen. Sonne, Moon und Sterne von Lara Schützack. Regina Kehn hat illustriert und erschienen ist es im Sauerländer Verlag. Wir sind ja heute in dieser Sendung relativ stark mit deutschsprachigen Titeln unterwegs. Wir tun also das Unsere für das Wohl der Autorinnen hierzulande. Aber jetzt noch zum Abschluss ein Titel aus dem Ausland. Nancy Springer ist die Autorin, 1948 geboren in New Jersey. Sie schreibt seit gut 4 Jahrzehnten für Kinder und Jugendliche. Sie ist eine preisgekrönte Science-Fiction-Autorin. Wir sind beim Stichwort Genre-Literatur. Und ebenfalls preisgekrönt ist eine Reihe für junge Leser und Leserinnen. Sie heißt Enola. Und Enola, das ist der Name der Hauptfigur. Enola ist die junge Schwester von Sherlock Holmes. Mit einiger Verzögerung ist der erste Band jetzt hier angekommen. Enola und der Fall des verschwundenen Lords. Herr Freund, was ist das für eine Figur, Enola? Und was passiert in diesem Roman?
Ja, unerhört, Watson, aber Enola ist ganz, wie Sie sagen, die kleine Schwester von Sherlock Holmes. In Arthur Conan Doyles Sherlock Holmes Universum kommt sie nicht vor. Nancy Springer hat sie erfunden. Enola ist also apokryph. Vor allem aber ist sie eine frühe Feministin, meine ich, deren Mutter soeben weggelaufen ist. Enola ist deshalb, was ihr Name rückwärts gelesen bedeutet, sie ist alone, allein und in altmodischen Vorstellungen ihrer patriarchal geprägten Brüder Mycroft und Sherlock Holmes ausgeliefert. Das kann natürlich nicht sein. Also haut auch Enola ab und gerät eigentlich auf der Suche nach ihrer Mutter in ihren ersten Fall. Es folgen übrigens noch weitere Fälle. Enola ist eine Serienheldin, wie sich das für eine geborene Holmes gehört.
Wie hat man sich das jetzt vorzustellen? Ist das sowas wie eine weibliche Umdeutung dieser viktorianischen oder spätviktorianischen Zeit?
Nein, es ist eine weibliche Hinzufügung. Man könnte auch fast sagen, es ist eine weibliche Zumutung.
Wieso?
Naja, Nancy Springer fügt ihre Enola relativ geschickt in den Kosmos der vorhandenen Figuren, also Mycroft Holmes, der ältere Bruder kommt vor, oder der Inspector Lestrade, der eigentlich immer ein bisschen dumm dasteht, wenn Sherlock Holmes eingreift. Und dazu wird jetzt ein Mädchen präsentiert in diese völlig maskulin geprägte Welt, und die ist sogar in vielen Fällen auch noch schlauer insofern als Sherlock Holmes, als Sherlock Holmes es nicht fertig bringt, sie zu finden.
Ja, ich hatte kurz die Befürchtung, als ich hörte, jetzt gibt's hier die kleine Schwester von Sherlock Holmes, dass es so die Nummer ist. Wir hatten die 3 Fragezeichen für Jungs, das ist super gut gelaufen. Dann kamen die 3 Ausrufezeichen für Mädchen, da war das Ganze rosa und ziemlich blöd, muss man jetzt einfach mal sagen. Und da ist doch deutlich mehr gelungen. Also Nancy Springer schafft schon eine wirklich eigene Figur, die zwar am Anfang sehr unter diesem männlichen Diktat steht. Also es fallen so Sätze wie, ich bin dumm, dumm, dumm. Das wird dann auch noch 3-mal betont, damit sie es auch womöglich selber glaubt. Aber was sie dann macht, ist nicht dumm. Sie macht sich auf den Weg. Die Mutter ist auch zwar abwesend. Das finde ich übrigens auch eine ganz interessante Geschichte, dieses Mutter-Tochter-Verhältnis. Sie ist ja nicht nur alleine in dieser Männerwelt, sondern die Mutter ist einfach weg. Das ist ja erstmal nicht so schön. Aber sie hat kluge Spuren hinterlassen. Und diese Spuren setzen voraus, dass sie ihrer Tochter zutraut, dass sie diese Spuren entschlüsseln kann, was sie auch tut.
Da wird doch sehr viel aufgedröselt, auch an viktorianischem, an englischem Familienverständnis. Diese etwas überheblichen Brüder, diese sehr distanzierte Mutter, dieses Kind, das tatsächlich auf sich selbst gestellt ist. Herr Freund, ich habe bei Ihnen schon einen gewissen Unmut rausgehört. Hat Sie das alles überhaupt nicht interessiert?
Nein, Sie haben keinen Unmut bei mir rausgehört. Ich habe das wahnsinnig gerne gelesen. Es ist zutiefst britisch. Es bleibt britisch. Gar nicht so schlecht, wenn ich das richtig sehe, ist Nancy Springer ja Amerikanerin. Sie lässt sogar diesen leicht gespreizten Ton von Dr. Watson anklingen, der ja bei Conan Doyle fast immer erzählt. Also ich musste wirklich lachen, habe ihn mir angestrichen, als der Satz fiel: Ich muss zugeben, dass ich mich in den Schlaf weinte. Das sagt irgendwann Enola. Nein, ich fand das toll, hat mich wirklich wahnsinnig gut unterhalten.
Es ist eine Sache, die ich tatsächlich auch lustig fand. Also wenn man jetzt wieder mit dieser Genderbrille guckt, es spielt Kleidung eine sehr, sehr große Rolle. Jetzt könnte man sagen, typisch Mädchen, die interessieren wieder die Kleider. Das wird hier aber auch wieder als Sprungbrett genutzt, weil dieses ganze Korsett und eingequetscht sein und auch so Kleiderregeln folgen müssen, das fand ich tatsächlich zeitweise auch sehr komisch, wie damit umgegangen wird. Also dass zum Beispiel so ein, ich habe jetzt den Fachbegriff vergessen, es macht den Hintern größer.
Formschmeichler, liebe
Formschmeichler, okay. Dieser Formschmeichler oder auch das Korsett wird als Versteck benutzt. Und die Hüte unter den hohen Hüten wird dann Geld versteckt und so weiter. Also es wird sozusagen gedreht. Das, was ursprünglich anders gemeint war, wird jetzt hier gedreht in was, wo man sagt, Vorsicht, Falle, ich nutze das aus. Und das hat mir schon gefallen, zumal auch wirklich Sherlock Holmes, der sich als doch deutlich die Frauen unterschätzend, er findet sie nämlich zum Teil wirklich auch explizit, sagt, die können ja nicht denken und so weiter, und er wird eines Besseren belehrt. Er findet eben seine Schwester nicht.
Nancy Springer, Der Fall des verschwundenen Lords, das ist der erste Band der Enola Holmes Reihe. Wenn Sie suchen, halten Sie Ausschau nach viktorianischer Spitze auf Rot. Erschienen ist dieses Buch im Knesebeck Verlag. Mit Dank an Christine Knödler in München und Wieland Freund in Berlin verabschiedet sich hier Tanja Lieske.